Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass Menschen, die überhaupt nichts mit dem Glauben am Hut haben, plötzlich eine außergewöhnliche Erfahrung machen. Was ist das? Dann gehen sie zum Pfarrer und der weiß oft nicht, was das ist. Der denkt, die Leute wären verrückt, aber die sind nicht verrückt. Da ist genau diese Dimension durchgebrochen, mitten im Alltag. Wir brauchen also in unserem täglichen, in unserem Tagesablauf ganz konkrete Zeitfenster, wo wir aus dem Modus des Tuns herauskommen in den Modus des Seins. Und das ist Kontemplation. Was sieht man in der Kontemplation? Da sagt Meister Eckhart, nichts. Und in diesem Nichts siehst du Gott.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
An nichts denken, nicht an Begriffe, nicht an Bilder. Gott betrachten, aber nicht seine Eigenschaften, nicht etwa seine Gerechtigkeit oder seine Güte, sondern auf sein nacktes, pures Sein zu achten und ihn um seiner selbst willen zu lieben und zu loben. Darum geht es, folgt man einem englischen Mönch des 14. Jahrhunderts bei der Kontemplation. Kontemplation ist das Thema des neuen Heftes der internationalen katholischen Zeitschrift Communio. Mein Name ist Benjamin Leven, ich bin Online-Redaktionsleiter von Communio und ich spreche heute mit Ludger Schwienhorst-Schönberger, der das aktuelle Heft verantwortet hat. Ludger war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2022 Universitätsprofessor für alttestamentliche Bibelwissenschaft an der Universität Wien und ist Mitherausgeber von Communio. Im Jahr 2021 erhielt er den Josef-Ratzinger-Preis, der bei manchen als Nobelpreis für Theologie gilt. Gott zu betrachten, ohne sich dabei irgendetwas Spezifisches vorzustellen. Wie soll das eigentlich gehen, Ludger?
Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung. Und ich würde im Einzelfall auch erstmal sehr pragmatisch vorgehen. Man kann beginnen mit der Lektüre der Heiligen Schrift und dort wird sehr viel über Gott gesagt und alles, was dort steht, ist richtig, wenn man es in rechter Weise versteht. Nun gibt es aber in der menschlichen Seele auch das Verlangen, die Wirklichkeit Gottes jenseits der Begriffe wahrzunehmen und zu erkennen. Zumindest müssen wir nüchtern feststellen, dass ein bedeutender Strang der christlichen Tradition genau dies sagt. Und in meinem Beitrag habe ich einen Strang vorgestellt, die sogenannte Wolke des Nichtwissens. Sie ist im Kernbereich der kirchlichen Praxis und auch im Kernbereich der Theologie kaum bekannt, aber in den Kreisen der Meditierenden und verrückterweise in den Kreisen der säkularen Mentalitäten ist das Buch sehr bekannt und in den 70er Jahren, glaube ich, auch zweimal neu übersetzt und herausgegeben worden. Und meine Beobachtung ist oder die Beobachtung der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte ist, dass die moderne Mentalität in eine Krise geraten ist. Wir haben teilweise schon die zweite und dritte Generation von Menschen, die mit dem Glauben gar nicht mehr vertraut sind und sie spüren, es fehlt etwas. Sie suchen etwas. Es gibt eine innere Unruhe der Seele und jetzt steht die Frage im Raum, was können wir anbieten? Natürlich, wir können die Inhalte des christlichen Glaubens anbieten. Das ist für viele eine wichtige Hilfe, aber eben nicht für alle. Es gibt auch eine relativ große Gruppe, die sucht eine Dimension der Wirklichkeit, die über das rein Rationale und rein Begriffliche hinausgeht, die aber nicht unvernünftig und nicht irrational ist. Und das ist der Weg der Kontemplation.
Ist denn dieser Weg der Kontemplation etwas, was zum Christentum in der Weise dazugehört, dass es alle Christen eigentlich kennen sollten? Oder ist das so ein Extra für besonders spirituell Begabte?
Das ist eine interessante Frage, die kontrovers diskutiert wurde und zum Teil auch noch kontrovers diskutiert wird. Es gibt die eine Position, die besagt, dass spezifisch Kontemplatives etwas Außergewöhnliches und nur in Anführungszeichen für spirituell Hochbegabte geeignet, aber nicht für den normalen Gläubigen. Die andere These besagt, sie kann sich auf Karl Rahner berufen, dass in der Struktur des menschlichen Bewusstseins diese Dimension in verborgener Weise angelegt ist. Ich tendiere zu dieser zweiten Position, dass man sagt, im Prinzip ist jeder Mensch darauf angelegt, ich sage es jetzt mal ganz klassisch, Gott zu schauen. Für die Zeit nach dem Tod ist das für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir hoffen, dass wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir Gott nicht beobachten, das wäre auf Dauer langweilig, sondern wir werden ihn schauen. Contemplatio Dei heißt Gott schauen. Das gilt für jeden Menschen. Das ist eine universale anthropologische Aussage nach katholischer Theologie. So ist der Mensch angelegt. So. Und der entscheidende Punkt ist nun, dass diese Dimension bereits anfänglich in diesem Leben zur Entfaltung kommen kann. Und da meine ich, gibt es in der Geschichte der katholischen Theologie, etwa seit dem Quietismusstreit, seit dem 17. Jahrhundert, eine Verengung, dass man gesagt hat, oh, die Kontemplation, das ist sowas Seltenes und sowas Außergewöhnliches, da kann man eh nichts machen, das ist nur für ganz wenige und für solche, die im Orden sind. Und das haben wir eigentlich in den letzten Jahren aufgebrochen, da müssen wir offener rangehen. Gleichzeitig aber auch pragmatischer, ganz wichtig. In der Kontemplation gibt es in der Tat eine Phase, wo man wirklich nichts machen kann. Da kann man nichts machen. Da geschieht etwas. Es geschieht oder es geschieht nichts. Aber dieses Muster, sage ich mal, gilt für alle Menschen. Wir machen immer wieder die Erfahrung, das kennen wir auch aus der Geschichte des Christentums, dass Menschen, die überhaupt nichts mit dem Glauben am Hut haben, plötzlich eine außergewöhnliche Erfahrung machen. Was ist das? Dann gehen sie zum Pfarrer und er weiß oft nicht, was das ist. Der denkt, die Leute wären verrückt, aber die sind nicht verrückt. Da ist genau diese Dimension durchgebrochen, mitten im Alltag. Und da brauchen wir,
die Kontemplation kann sich auch spontan einstellen.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Es ist nicht die Regel, aber es kommt vor. Also in einem durchschnittlichen Kontemplationskurs kann man davon ausgehen, dass 1-2% bereits eine solche Erfahrung haben. Und dann suchen die googeln Spiritualität, was ist das? Und manche finden einen solchen Kurs. Aber ganz wichtig, eine Erleuchtung macht noch keinen Erleuchteten. Das heißt nicht viel. Das passiert. Manche sind dann verrückt. Was heißt verrückt? Also ja, im ganz wörtlichen Sinne des Wortes, das bisherige Wirklichkeitsverständnis wird durchbrochen. Ja? Auf eine religiöse Dimension, auf eine göttliche Dimension. Und das erschüttert den Menschen zutiefst. Er ist in gewisser Weise verwirrt. Und das bedarf der guten Begleitung, auch der Durcharbeitung, der Integration in die Persönlichkeit. Und das ist ein in der Regel längerer Prozess. Das geht nicht in wenigen Wochen, auch nicht in wenigen Monaten. Das ist im Grunde ein lebenslanger Transformationsprozess. Aber der entscheidende Punkt ist, dass ich in diese Dimension hineinkomme und nicht auf der Meditationsebene stehen bleibe.
Dazu komme ich gleich noch. Ich wollte noch mal fragen, also wenn Kontemplation heißt Gott schauen, Anschauen Gottes, wie kann das denn möglich sein, dass ein sterblicher Mensch in diesem Leben, eben nicht im nächsten Leben, Gott anschaut?
Ja, das ist der entscheidende Punkt. Im Alten Testament steht, niemand kann Gott schauen und am Leben bleiben.
Ja.
Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite lesen wir am Ende des Hiob-Buches, vom Hörensagen nur hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Und er hat 140 Jahre noch gelebt. Wenn man jetzt beide Aussagen ernst nimmt, muss man sagen, dass spiritualitätstheologisch gesehen Hiob im Grunde diesen Tod in gewisser Weise bereits gestorben ist. Das heißt, das empirische Ich Hiobs ist in gewisser Weise zugrunde gegangen. Also dieses Wort nur vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, das ist die traditionelle Form der Glaubensweitergabe. Die ist zunächst einmal ganz wichtig. Das ist das Standardmodell. Ich plädiere sehr dafür, Katechese zu verstärken, zu vertiefen, die Inhalte des Glaubens zu vermitteln. Ganz wichtig. Das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Aber irgendwann kommt der Punkt, das war auch das Thema bei Johannes vom Kreuz, auch bei den frommen Ordensleuten, irgendwann kommen sie an einen Punkt, wo sie nicht weiter wissen. Dann entsteht Trockenheit, dann kommt Krise, Verwirrung, dunkle Nacht. Und da müssen wir dranbleiben. Und dann kann es zu einem Durchbruch kommen, wie im Hiob-Buch. Ja, was heißt das jetzt? Ganz wichtig, es ist nicht zu verwechseln mit einer Vision. Das gibt es auch. Visionen sind Bilder. Das geht so in den Bereich der Träume. Das hat jeder tiefe hat jeder immer mal wieder, vielleicht nicht alle, aber kommt häufig vor. Auch die Visionsmystik ist ein bedeutender Strang der christlichen Mystik, aber ganz wichtig, die wirklich großen Lehrerinnen und Lehrer des geistlichen Lebens sagen, die Visionen, das ist nicht das Entscheidende. Solange du noch Visionen hast, sagt Teresa von Avila sinngemäß, solange hast du das auch noch nötig. Das ist kein Zeichen dafür, dass Gott dich besonders liebt oder dass du spirituell hochbegabt bist, sondern du brauchst das noch. Irgendwann musst du weitergehen. Und da setzt Meister Eckhart an und vor allem setzt dort die Wolke des Nichtwissens an. Wir haben in der traditionellen...
Also die Wolke des Nichtwissens, das ist das Buch, was ich am Anfang des Podcasts zitiert habe.
Genau, das ist der Punkt, das ist sozusagen der bedeutende Schritt, wo jetzt die Kontemplation zu einer Übung wird. Das ist alles andere als selbstverständlich. In der etwas älteren Tradition haben wir die Lesung der Heiligen Schrift, die Meditation und das Gebet, die Oratio, das kann man ja üben, das kann man lernen. Man lernt lesen, man liest langsam, man denkt darüber nach. Das sind wichtige Übungen. Und dann, sagt Gigo der Zweite, kann es plötzlich sein, dass plötzlich passiert was.
Wer ist Gigo der Zweite?
Ja, das ist ein Kartäusermönch, der diesen Weg systematisiert hat in Form der sogenannten Scala Claustralium. Das ist die Leiter, auf der die Mönche zum Himmel aufsteigen. Das Bild stammt aus dem Buch Genesis von der Jakobsleiter, wo sozusagen Himmel und Erde in Kommunikation miteinander treten. Ja, die Engel steigen auf und ab. Und interessanterweise, Jakob hat einen Traum. Diesen ganz wichtiges Motiv, der Traum ist ein wichtiges Motiv. Es geht um eine transrationale Form der Erkenntnis. Das ist jetzt wichtig. Es ist eine Form der Erkenntnis, nicht einfach ein emotionales Fühlen. Und jetzt kommt dann der nächste Schritt, da sind wir jetzt ungefähr 300 Jahre später, da sagt dieser unbekannte Autor der Wolke des Nichtwissens, es war entweder ein Augustinermönch, sagt man, oder ein Kartäusermönch, das ist ganz wichtig. Der sagt, wenn du meditierst, ist es eine gute Sache. Aber es geht noch weiter. Das christliche Spiritualitätsprogramm geht noch weiter. Der nächste Schritt ist die Kontemplation. Und jetzt der Punkt, das kannst du üben. Das Wort üben kommt sehr häufig vor in der Wolke des Nichtwissens. Und das ist ein weiterer bedeutender Schritt in der christlichen Spiritualitätsgeschichte. Und meine These lautet, da stehen wir heute, gerade in den westlichen Kulturen. Und da gibt es noch Luft nach oben, sowohl in der Theologie als auch in der kirchlichen Praxis, vor allem auch in der Pastoral.
Wir haben jetzt schon mehrfach das Wort Meditation benutzt. Erklär doch bitte mal, wo denn der Unterschied zwischen Meditation und Kontemplation liegt.
Ja, die Meditation ist im weitesten Sinne des Wortes eine Aktivität des Verstandes, des Geistes. Ich denke nach, es kommen Bilder, es kommen Gedanken. Ich lese die Heilige Schrift, ich erwäge es in meinem Herzen. Das ist ein wichtiger Prozess, ein natürlicher Prozess. Wir denken darüber nach, über die Geheimnisse der göttlichen Offenbarung, die Worte der Heiligen Schrift. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich habe das ja genau beschrieben, diese Worte. Ich habe es jetzt gerade im Lateinischen nicht im Kopf. Es ist eine immer noch ein Modus des Tuns im geistigen Bereich. Ich tue etwas. Und das ist gut. Aber was passiert denn jetzt, wenn ich das einstelle, wenn ich das nicht mehr tue? Das ist der entscheidende Übergang. Und das ist die große Herausforderung. Ich sitze dann in der Stille und da kommen Gedanken. Dann denke ich, ach, das ist ein schöner Gedanke. Dem gehst du mal nach. Und das lasse ich. Immer wieder zurück. Immer wieder zurück. Es ist, bibeltheologisch gesprochen, eine Radikalisierung des biblischen Bilderverbotes. Ja, beim alttestamentlichen Bilderverbot geht es zunächst, du sollst dir kein Gottesbild machen. Das ist zunächst ganz konkret gemeint im Sinne von rundplastischen Darstellungen. Mhm. Zunächst ganz konkret. Ja? Jetzt kann ich das aber auch auf mentale Bilder übertragen. Und da sagen die Mystiker, etwa Eckhart und diese Leute, die sagen, letztlich müssen wir in diese Richtung gehen. Was sieht man in der Kontemplation? Da sagt Meister Eckhart, nichts. Und in diesem Nichts siehst du Gott. Das heißt, wir kommen jetzt auch an die Grenze der Sprache. Der alles entscheidende Punkt ist am Ende folgender. Wer eine solche Erfahrung macht oder über längere Jahre übt, bei dem passiert etwas. In der Regel allmählich. Das Bewusstsein verändert sich und die ganze Persönlichkeit allmählich. Das heißt, ganz am Schluss gilt, was heißt ganz am Schluss? Von Anfang an gilt der Satz der Bergpredigt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, jetzt nicht so, wie wir das verstehen, okay, jetzt strenge ich mich mal an und tue gute Werke. Das ist das klassische Modell, da kommen wir irgendwann an Grenzen. Ich strenge mich an, ich tue gute Werke, auch das ist wichtig. Das ist ein wichtiger Zugang zum christlichen Glauben. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ein anderer sozusagen die Kontrolle übernimmt, den Prozess steuert. Und damit sind wir im Kernbereich der Theologie und der Spiritualität. Dieses Wort des Apostels Paulus am Ende des, also im zweites Kapitel des Galaterbriefes, also im relativen Anschluss an seinen relativ, für Paulus relativ ausführlichen Bericht über seine Damaskus-Erfahrung, steht dieser berühmte Satz. Da sagt er, ich lebe, und dann korrigiert er, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Wenn man das nicht einfach als eine rhetorische Übertreibung verstehen will, sondern als eine authentische, wahre Aussage, dann beschreibt er genau diesen Prozess. Der Thomas Merton spricht von diesem different drummer. Ich höre auf einen anderen Trommler. Ein anderer gibt sozusagen den Takt vor. Und das ist die Folge entweder einer Spontanerfahrung. Bei Paulus war das zunächst eine Spontanerfahrung.
Genau, was ist denn Paulus in Damaskus denn passiert?
Ja, was ist da passiert? Das ist eine gute Frage. Eine klassische Spontanerfahrung. Es war nicht erkennbar, dass der irgendeine spirituelle Übung gemacht hat. Der hat nicht meditiert. Er war wahrscheinlich mit der jüdischen Tradition der Lesung vertraut. Also inhaltlich war er hochgebildet. Er war ausgebildeter Pharisäer. Und er verfolgt fanatisch die christliche Gemeinde. Und plötzlich, im wahrsten Sinne, haut es ihn um. Ja? Und er beschreibt es als eine Apokalypsis, also eine Revelatio. Es war eine Art, er spricht von einer Offenbarung. Und ich glaube sogar, das ist der Kern überhaupt von Offenbarung. Zwei Elemente spielen da eine Rolle. Da sind dann inhaltliche Elemente wichtig. Einmal spricht er, Gott hat in mir, en emoi. Da gibt's eine Diskussion, heißt das mir oder in mir. Ich würde bei en emoi bleiben, habe ich so richtig in Erinnerung, ja, in mir seinen Sohn geoffenbart. Also ganz klar christologisch. Und das zweite Element muss man auch mit der Damaskus-Erfahrung verbinden, die Beauftragung zur Mission. Und jetzt, was aber sehr interessant ist, und dann haben wir zunächst einmal, wird beschrieben, ja, bei Lukas haben wir es noch ein bisschen andere Perspektive, das ist eine Lichterfahrung. Sehr interessant die Reaktion. Der war erstmal, der war blind. Der musste geführt werden. Und das, also die ganzen Beschreibungen sprechen dafür, dass es eine sehr tiefe spirituelle Erfahrung war. Und der entscheidende Punkt ist für das Verständnis der paulinischen Briefe, die These lautet, das ist etwa eine Dissertation von, ich glaube, Hans-Christoph Meyer heißt der, Paulus als Mystiker sinngemäß, ich habe es jetzt gerade auswendig im Kopf, ich glaube, ich habe das Buch auch in meinem Aufsatz angegeben. Er sagt, und auch ein anderer evangelischer Kollege, die Damaskus-Erfahrung ist der Schlüssel, um die paulinische Theologie zu verstehen. Jetzt ganz wichtig, wann haben wir die Erfahrung, wann ist die anzusetzen? Relativ früh, in den ganz frühen 30er Jahren, 31 oder was, ja? Er zieht sich wahrscheinlich kurze Zeit erstmal zurück, wohin, in die Wüste? Und der erste Paulusbrief stammt aus dem Jahre 50, das heißt, dazwischen liegen fast 17 Jahre. Und das ist eigentlich eine Inkubationszeit. Wir wissen nicht recht, was er da gemacht hat. Einmal ist er kurz nach Jerusalem gegangen. Ganz wichtiger Punkt für spirituelle Erfahrung. Ich muss mich rückkoppeln mit der Community. Ja. Theoretisch wäre es möglich gewesen, dass Paulus aufgrund seiner Erfahrung sozusagen eine eigene Religion gebaut hätte. Das wäre theoretisch möglich gewesen. Er war ja ein sehr eigenständiger Kopf und es hat ständig Konflikte und Probleme mit ihm gegeben. Ich glaube, das hing damit zusammen, dass er sehr stark aus dieser Erfahrung kam. Auch im Korintherbrief. Im Grunde wollte er die Leute, die seine Adressaten, also die jungen Gemeinde, in diese Erfahrungen hineinführen, aber er sagt, naja, auf Deutsch gesagt, ihr seid noch nicht so weit, ihr braucht noch Milch und keine feste Nahrung. Ich wollte, ihr wäret schon so weit, aber es geht noch nicht. Ich glaube, Korintherbrief, wo ist es? Kapitel 3, glaube ich, müsste ich nochmal nachschauen. Der entscheidende Punkt ist, wir haben einen großen Zeitraum zwischen der Erfahrung und der Phase, wo er rausgeht. Viele sagen, naja, da hat er missioniert, davon steht er aber nicht viel. Er ist die 40er Jahren von Barnabas eingeführt worden in die Gemeinde. Da hat er viele Elemente auch nochmal kennengelernt. In gewisser Weise musste er auch noch christlich sozialisiert werden. Also diese Damaskus-Erfahrung, da sind ihm nicht Texte vom Himmel gefallen, sondern es war eine Durchbruchserfahrung in eine andere Dimension. Und ihm war klar, diese Dimension hängt innerlich zusammen mit dem, was in Jesus Christus passiert ist. Und es ist meine Berufung, diese Wahrheit den Völkern, das heißt der ganzen Welt, zu verkünden. klassische Erfahrung. Und was er jetzt nicht hat, und da setzt dann die christliche Tradition an, der Paulus hat jetzt kein Meditation- oder Kontemplationsprogramm entwickelt. Das war jetzt gar nicht sein Thema. Sondern er hat einfach die aus dieser Erfahrung heraus, man muss so sagen, er hat die christliche Tradition aus seiner Erfahrung heraus verstanden und gedeutet. Und das war ein enormer Einfluss. Ohne Paulus wäre die christliche Mission ganz anders verlaufen.
Jetzt hast du eben gesagt, die Kontemplation ist unbegrifflich, unbildlich, unanschaulich, könnte man sagen, obwohl sie ja eine Anschauung ist, eine unanschauliche Anschauung. Und das entspricht dem biblischen Bilderverbot. Aber dieses Bilderverbot, diese Geschichte, wenn man diese Geschichte dieses Bilderverbots weitergeht, dann wird das ja im Christentum transformiert mit dem Argument, ja, Gott kann man nicht darstellen, aber Christus ist sein Bild. Christus ist das Bild des Vaters und deswegen können wir ihn sehen, den Menschgewordenen, das menschgewordene Wort. Mhm. Damit ist das Bilderverbot ja nicht mehr das gleiche wie im Alten Bund, sondern er hat ja ein Gesicht, dass die Jünger auch gesehen haben.
Genau.
Und jetzt kommt dieser Vorwurf an die Kontemplation, ist das nicht also ein Rückschritt davon, von der Offenbarung in diesem konkreten Gottmenschen, Jesus Christus.
Und da lautet die Frage, was heißt Christus sehen? Da haben wir genau diese beiden Dimensionen. Viele haben ihn gesehen, nur wenige haben ihn erkannt. Ja? Ich kann Christus sehen, so wie Pilatus ihn gesehen hat. Das ist das empirische Beobachten. Das ist ja nicht falsch, was der gesehen hat. Mein Sohn sagte früher immer, wir hätten das mit der Videokamera aufnehmen können, wenn wir damals eine gehabt hätten. Ich sage ja, wir hätten wahrscheinlich mehr gesehen, aber weniger erkannt. Der entscheidende Punkt ist, dass Petrus bekennt es bei Philippi. Ja? Die Frage ist, wer ist das? Die Frage kann nur beantwortet werden, wenn ich zu einem tieferen Schauen gelange, wenn ich den Logos in ihm erkenne. Das heißt, man kann also den Glauben oder die Nachfolge Jesu Christi, den Glauben an Jesus Christus, wenn man ihn richtig versteht, als wahrer Mensch und wahrer Gott, nicht gegen die Kontemplation ausspielen. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, die Kontemplation führt letztlich zu einer hohen, das heißt zu einer biblischen Christologie. Ja. Und das ist das zweite, ich sag mal, die zweite Schlagseite, die wir seit Jahren haben. Viele verstehen Jesus ja nur noch als einen hochstehenden moralischen Lehrer, als einen Propheten und so weiter. Das ist ja alles nicht verkehrt, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Genauso, wenn ich bei der Meditation stehen bleibe, ist nicht verkehrt, aber ich komme nicht weiter, der entscheidende Durchbruch fehlt. Und von daher ist interessant, dass Petrus bekennt es bei Philippi, wo Jesus dann sagt, ja, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart. Das heißt, ich würde das jetzt mal spontan so übersetzen, nicht aus der empirischen Erkenntnis heraus, du bist nicht durch schlussfolgerndes Denken dahin gekommen, sondern das war eine Disclosure-Erfahrung. Mein Vater im Himmel, glaube ich, so heißt es dort, hat dir das offenbart. Das war eine klassische, also von der Struktur her, so wie es erzählt wird, war das eine Disclosure-Erfahrung, eine Durchbruchserfahrung. Ja? Also Kontemplation ist im christlichen Sinne eng zu verbinden mit wahrer Gott und wahrer Mensch. Ja? Und da kann ich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt ja auch in der Philosophie eine Kontemplation. Joseph Pieper hat das wunderschön entfaltet in seinem Buch Glück und Kontemplation. Im Grunde geht es darum, zu schauen, was ist. Und wenn wir die Schöpfung betrachten und nicht nur beobachten im Sinne der Instrumentalisierung, sondern einfach betrachten, dann können wir bereits im philosophischen Sinne zu einer kontemplativen Erfahrung kommen. Ja? Also um es nochmal im Kontext der neuzeitlichen Mentalität zu sagen, die neuzeitliche Mentalität ist sehr stark geprägt vom Modus des Tuns. Ich tue ständig etwas. Das ist ja auch wichtig, wir müssen was tun. Ich muss die Welt bearbeiten, ständig verändern, ich will etwas und so weiter. Und wir haben grandiose Erfolge, aber wir spüren auch, die Leute sind erschöpft. Wir kommen an eine Grenze, viele wissen nicht mehr weiter. Und jetzt sagen wir mit Angelus Silesius, halt an, wo läufst du hin? Wir brauchen also in unserem täglichen, in unserem Tagesablauf, im Wochenablauf, im Jahresablauf ganz konkrete, wie man heute so schön sagt, Zeitfenster, wo wir aus dem Modus des Tuns herauskommen in den Modus des Seins. Und das ist Kontemplation.
Viele Christen interessieren sich für die Frage, in welchem Verhältnis christliche Spiritualität und ja, was man so asiatische Meditationstechniken nennt, stehen. Wo gibt es da Berührungspunkte und wo bestehen Unterschiede?
Ja, das ist auch eine interessante und heikle Frage, mit der ich mich seit vielen Jahren beschäftigt habe. Wir haben das in unserem Heft nicht ausdrücklich thematisiert, aber doch in einem Beitrag von Pater Löffler angesprochen. Das ist eine sehr interessante Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt. Faktisch ist es so, dass die Kontemplation, so wie sie in den seit den 70er Jahren hier im Westen wieder gelehrt wird, weitgehend, nicht ausschließlich, aber doch weitgehend wiederentdeckt worden ist, aus der Begegnung mit dem Zen. Also eine wichtige Figur war der deutsche Japan-Missionar Hugo Makibi Enomiyala Sale, war in Japan, hat übrigens den Atombombenabwurf miterlebt und überlebt. Es war dramatisch, er war sehr sozial engagiert in Japan. Und es gibt eine schöne Biografie über ihn von der Ursula Barths. Er wollte dann halt, wie das so bei den Jesuiten üblich war, damals erstmal missionieren. Ja, und dann merkt er, hoppla, wir sind ja hier im Bereich einer Hochreligion. Ja. Und dann ist er damals, dann hat er angefragt und hat dann angefangen, in den Zen-Klöstern zu meditieren, hatte am Schluss einen Lehrer, den Yamada Roshi hieß er meines Wissens, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und er sagte, ihr könnt meditieren, ohne dass ihr Buddhisten werdet. Das heißt, das Element der Zen-Meditation, das war die These dieses Lehrers, kann herausgenommen werden aus der buddhistischen Religion und ist im Grunde eine, jetzt muss man vorsichtig sein, man kann vielleicht sagen, eine Methode, so ein bisschen nochmal drüber nachdenken über den Begriff Methode, eine Methode, um zunächst einmal in die Stille zu kommen, in die Ruhe und dann in einen Prozess der Erfahrung. Und jetzt die Frage, was passiert da? Ich sag mal so, es gibt Analogien, es gibt Entsprechungen, über Differenzen kann man nochmal sprechen. Aber das war ein Knackpunkt auch bei ihm. Ich glaube, in einem Beitrag wird er auch kritisch erwähnt. Ich habe ihn bewusst positiv erwähnt. De La Salle war eine beeindruckende Persönlichkeit. Meine Frau hat auch Kurse bei ihm besucht, damals in Münster. Der Ausgangspunkt war zunächst ein einfacher bei ihm. Er kommt von der jesuitischen Tradition, von der Neuscholastik. Die Neuscholastik, das hat mein Kollege Karl Bayer gezeigt, war im Hinblick auf Mystik sehr offen. Sehr offen, die Neuscholastik. Also viel besser als ihr Ruf. Da kam er her, aber bei den Jesuiten damals waren es vor allem Vortragsexerzitien. Es wurden Vorträge gehalten. Und LaSalle merkte, wir sind in einer veränderten Zeit. Die Leute wollen jetzt nicht Vorträge hören, sondern sie wollen ja Erfahrungen machen. Er spricht ganz einfach von Gotteserfahrung. Mhm. Und da sagt er, und das ist eine wunderbare Hilfe, was wir vom Zen lernen können. Aber er hat keine Abstriche gemacht vom christlichen Glauben. Und er hat dann die christliche Mystiker neu entdeckt. Er hat bedeutende Bücher geschrieben über Zen und christliche Mystik und so weiter. Aber das war ein Diskussionspunkt. Das sehen einige kritisch, andere sind da etwas unbefangener. Faktisch ist so, meine Beobachtung ist, also in den Häusern, wo beides angeboten wird, ist Zen im Allgemeinen stärker. Also gerade die säkularen Mentalitäten, die in die Krise geraten sind und in eine spirituelle Praxis gehen und eine solche suchen, gehen etwas häufiger zum Zen. Die Kontemplation tut sich etwas schwerer, weil man da sieht, ach, das kommt von der Kirche und ist so fromm, da muss man wieder glauben. Mhm. Nein, wenn man in einem Kontemplationskurs ist, braucht man streng genommen nicht glauben, sondern Vertrauen auf eine bestimmte Übung. Ich bin bereit, mich der verborgenen Gegenwart Gottes zu öffnen, da kann sich fast jeder drauf einlassen und dann schauen wir mal, was passiert. Also mit anderen Worten, ich habe keine so großen Berührungsängste, bin aber im theologischen Bereich dann auch nochmal vorsichtiger. Ich habe das ja in anderen Beiträgen mal bei Thomas Merton erläutert, auch ein interessantes Phänomen. Der Bursche war ja auch Agnostiker, Atheist in jungen Jahren. Dann passiert was, wie das heute bei vielen Leuten ist. Er findet über die mittelalterliche Theologie zur christlichen Mystik, geht zu den Trappisten und dann so mit 40 fängt er an, sich für den Zen zu interessieren. Und irgendwie ist es fast schon symbolisch, dass er in Asien dann plötzlich gestorben ist, in Bombay auf einer asiatischen Ordenskonferenz. Also er hat wunderschöne Bücher auch geschrieben, Zen und die Kultur der Stille. Ja. Also das ist so der Grundgedanke. Also ich meine, wir sollten da offener sein, etwas unbefangener, nicht gleich mit allzu schnellen Urteilen kommen, noch bevor wir es selbst kennengelernt haben. Und es gibt eben auch zwei, drei Stellungnahmen von vatikanischer Seite. An der einen hat meines Wissens auch Josef Ratzinger mitgearbeitet als Präfekt der damaligen Glaubenskongregation, die meinem Urteil nach eine gewisse gesunde Mittelposition vertreten. Weil Ratzinger ja auch an sich ein Faible hatte für diese spirituelle Seite. Ja. Er hatte hohe Achtung vor den asiatischen Religionen und hat sich bereits als Fundamentaltheologe in Bonn damit beschäftigt. Ja. Es gibt ein Buch von einem japanischen Jesuiten, das heißt sinngemäß Zen und die Bibel, glaube ich. Da schreibt er im Vorwort, dass er in jungen Jahren nach Deutschland kam und plötzlich in einem Seminar von Professor Ratzinger landete. Und Ratzinger fragte ihn, ja, was wollen Sie machen? Sagt er, ja, er wollte über Koans seine Doktorarbeit schreiben, glaube ich, hat er gesagt. Und Ratzinger war begeistert und sagt, ja, machen Sie das mal.
Was ist das?
Koan, das sind diese Worte, die man im Rinzai Zen als Übung mitbekommt, die sich auf rationaler Ebene nicht lösen lassen. Also paradoxe Aussagen, ja. Höre den Ton der einen Hand, ja. Wie geht das, ja? Normalerweise klatsche ich so, aber den Ton der einen Hand. Und da zerbreche ich dann, wenn ich darüber grüble. Und dieses Zerbrechen ist dann der Durchbruch und das wird von einem Meister geprüft. Und dieser Kadowaki sagt, so manche Gleichnisse in der Bibel kann man nach dem Modell verstehen. Wie geht ein Kamel durchs Nadelöhr? Was ist das? Dazu lesen wir dann die Predigt von Meister Eckhart über die Armut. Ja? Und dieser Zen-Buddhismus hat große Affinitäten zu Meister Eckhart. Aber da haben wir wieder das gleiche Problem. Die meisten Theologen beschäftigen sich mit Thomas. Thomas, große Gestalt, Contemplata Alii Stradere, ganz wichtig. Auch Thomas muss in spiritueller Hinsicht meines Erachtens wieder stark gemacht werden. Bei Eckhart lassen viele die Finger davon, aber im Grunde ist er rehabilitiert. Ja, Eckhart ist eine wichtige Figur. Dieser große Theologe, nur er und Thomas hatten ja zweimal den philosophischen Lehrstuhl in Paris. Dieser große Theologe, Meister Eckhart, wird von den Mentis Secularii, von unseren zeitgenössischen säkularen Freunden, die lesen den. Unsere Theologieprofessoren fassen ihn nicht an. Ist ein bisschen eine heiße Kartoffel. Da müssen wir offener und unbefangener rangehen.
Jetzt hast du gesagt, wenn man aus einem säkularen Hintergrund kommt oder einfach nicht gläubig ist, kann man trotzdem in so einen Kontemplationskurs gehen und da auch Erfahrungen machen. Gleichzeitig schreibst du in deinem Beitrag auch, dass die Wiedergewinnung der kontemplativen Dimension auch für die Zukunft des Glaubens entscheidend ist. Also kann man jetzt bei der Kontemplation den Glauben sozusagen überspringen? Oder wie hängt das miteinander zusammen?
Ja, von der christlichen Tradition her, wenn man das klassische Stufenmodell zugrunde legt, war die Kontemplation sozusagen der Höhepunkt und der Abschluss. Ja? Aber man ging immer wieder zurück zur elementaren Übung der Lectio, die Sakramente, die Messe und so weiter. Das war eingebunden in einen größeren Zusammenhang. Wenn wir heute einen klassischen Kontemplationskurs anbieten und direkt mit der Kontemplation beginnen, ist das ungewöhnlich. Alles andere als selbstverständlich. Man kann das machen. Es wird praktiziert und man macht das. Aber stellen sich einige Fragen. In der Regel ist es so, also wenn ich Kontemplation in einem christlichen Rahmen anbiete, ist es so, dass wenn ich die Vorträge halte, in der Regel, also eigentlich immer, Texte aus der christlichen Tradition nehme, denn meine These lautet, diese Texte, etwa Johannes Evangelium, überhaupt alle Evangelien, Paulus, auch die christliche Tradition, die stammen in der Regel aus dieser Erfahrung, um die es hier geht. Ja. Aber Stichwort dieses, jetzt wollen wir mal eine Erfahrung machen, da müssen wir natürlich ganz vorsichtig sein. Genau dieses, jetzt wollen wir mal was machen, das müssen wir lassen. Und das ist die große Herausforderung, da wird man nervös, das ist, man wird erschüttert, ja. Viele sprechen vom Tod auf dem Kissen und so. Gut, muss man jetzt auch nicht überdramatisieren. Aber das ist die eigentliche Herausforderung. Also meine Antwort lautet, die Kontemplation ist schon eine echte Herausforderung. Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Aber sie ist deshalb für unsere Zeit interessant, weil sie ein Angebot ist für säkulare Mentalitäten und für Gläubige, Praktizierende, Protestanten, Katholiken, ich hatte auch schon mal Muslim im Kurs, weil wir einfach in eine Übung gehen und wir schauen, was passiert. Und nach meiner Position ist dem der christliche Glaube eine authentische Interpretation diese Erfahrung. Also daran halte ich fest. Es gibt manche, die sagen, naja, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen und über das personale Gottesbild hinausgehen. Diese Ansicht teile ich nicht, sondern da will ich offener herangehen. Ja. Eine gewisse Form personaler Vorstellungen kollabiert, denn damit muss man rechnen. Das findet man auch bei Johannes vom Kreuz, also Bilder zerbrechen. Ja. Das muss man nüchtern sehen. Aber es kommt an tiefer Form intuitiven Wissens in Bewusstsein. Und da sagt der LaSalle völlig zu Recht, das ist dann letztlich eine Cognitio Dei experimentalis, also eine Erkenntnis Gottes aufgrund von Erfahrung. Wenn ich einen solchen Glauben habe, dann werde ich eigentlich durch die moderne, säkulare Mentalität nicht mehr erschüttert. Ja. Also es ist im Grunde jetzt aus christlicher Perspektive gesehen ein Weg der Glaubensvertiefung. Aber es kann durchaus durch einen Weg der Krise und der Erschütterung hindurchgehen. Hiob ist das klassische Beispiel, ja. Hiob war ja ein tieffrommer Mann, so wird er erzählt. Und faktisch hat er seinen Glauben in gewisser Weise verloren, ja. Er sagt, Gott, ich kann ihn nicht mehr sehen. Was konnte er nicht mehr sehen? Seine Vorstellungen gehen zugrunde. Und am Schluss, vom Hörensagen nur hatte ich von dir gehört. Das heißt, er kannte Gott sozusagen aus der traditionellen Überlieferung. Jetzt aber, das muss man wohl adversativ übersetzen, hat mein Auge dich geschaut. Das heißt, streng genommen wird der Glaube nicht verworfen, sondern vertieft. Verworfen wird ein oberflächlicher Glaube. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir heute haben. Der Glaube kollabiert. Warum? Weil er oberflächlich ist. Er hat kein Fundamentum in der Erfahrung. Und deswegen müssen wir in der Theologie und in der Kirche offener an die Dinge herangehen. Und das erste Wort, das Jesus im Johannesevangelium sagt, lautet, kommt und seht.
Ludger, vielen Dank für das Gespräch.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.